Jens Krauer ist Street- und Dokumentarfotograf aus Zürich. Aber sein Blick reicht weit über die Schweiz hinaus. Er arbeitet in Städten wie New York, Istanbul, Paris, Kiew oder Hongkong. Immer auf der Suche nach dem entscheidenden Moment im Alltag verschiedenster Kulturen. Seine Karriere begann ganz woanders, als Graffiti-Künstler und später beim Schweizerischen Fußballverband. Doch irgendwann hat er seinen sicheren Job aufgegeben, um sich ganz der Fotografie zu widmen. Heute stellt er seine Arbeiten international aus, gibt Workshops und teilt seine Sicht auf die Welt durch die Kamera. Und genau darum geht es auch in seinem neuen Bildband In Plain Sight. Ein intensiver Blick auf das, was im Alltag oft übersehen wird. Wir sprechen über seinen Weg vom Sprayer zum Fotografen, über Veränderungen, Haltung und natürlich über das, was gute Streetfotografie wirklich ausmacht. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung, also bleib bis zum Ende dran. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Jens, herzlich willkommen im Unpost-Podcast.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo Wolfgang, schön heute mit dir zu reden.
Ja, ich freue mich natürlich riesig, dich jetzt endlich einmal persönlich kennenzulernen. Und meine obligatorische Frage zum Anfang ist natürlich immer, wo befindest du dich?
Ich befinde mich momentan zu Hause in meinem Studio und freue mich auf ein sehr gutes Gespräch mit dir.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Das erste Mal, wann ich dich und von dir das gehört habe, war 2016 im Streetcast FM bei Thomas Leuter, der ja damals auch einen Streetfotografie-Podcast gehabt hat. Und da habt ihr über das Thema vom Knipser zum Künstler gesprochen. Das ist natürlich durchaus interessant. Wie siehst du das heute, das Thema, nach so vielen Jahren?
Ach, ich denke also, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke mir, es gibt halt auch in der Streetfotografie viele Leute, die das als Hobby betreiben, zum Spaß. Insofern glaube ich, der Knipser an und für sich darf gar kein so negativ vorbelasteter Begriff sein. Vom Knipser zum Künstler, wenn ich mich jetzt selber so bezeichnen würde, was immer schwierig ist, aber wenn wir mal davon ausgehen, hypothetisch, ist ein relativ langer Weg und ich kann halt heute im Rückblick, in der Retrospektive sagen, ja, ich glaube, den Weg versuche ich zu gehen. Und habe da jetzt auch ein paar Erlebnisse gehabt. Ich kann mich nicht mehr im Detail daran erinnern, was ich damals mit dem lieben Thomas diskutiert habe. Ja. Aber ja, also der Weg ist kein einfacher. Ne? Also.
Ja, zumal du kommst ja auch nicht aus der Berufskategorie Fotograf. Du hast es selber irgendwo auch immer mal erzählt. Du kommst aus der Sprayer-Gilde sozusagen, ja, ist das so?
Das waren natürlich Jugendsünden. Ja, also die Hip-Hop-Szene hat schon gut 10 Jahre von meinem Leben vereinnahmt, was ich auch überhaupt nicht bereue. Und in der Fotografie ist das heute für mich ein absoluter Vorteil. Also wir haben damals halt Farbe auf Wände gesprüht, heute laufen wir mit dem Rucksack mit einer Kamera rum. Die Attitüde ist plus minus die gleiche geblieben, aber halt der Blick ist ein anderer geworden und die Haupttätigkeit. Aber ja, die Nähe zur Straße, die habe ich schon zwischen 20 und 30 Mal zelebriert, ja.
Ja. Würdest du sagen, das hat dich auch geprägt, sozusagen dieser Style, diese Pop-Art, die man als Graffiti-Künstler hat, in dem, was du dann heute machst und fotografierst?
Ich denke schon. Also es ist so jetzt von der visuellen Präsentation her zwei komplett verschiedene Sachen. Aber ich denke, man lernt schon viel in der Malerei generell, jetzt nicht nur im Graffiti, über Licht, über Dynamik in Räumen etc. Also insofern denke ich mir schon, dass da viel von meiner Vorbildung drin ist. Fotografisch gesehen würde ich dann zum Beispiel noch Plattencovers dazulegen. Also ich habe lange oder sammle heute noch Vinylplatten. Mhm. Schon dieses leichte, also ich will nicht sagen plakativ, aber dieses einfach Lesbare ist mir heute auch in Bildern noch relativ wichtig.
Also dieses aufs Motiv konzentrieren, ja. Wenig korrekt, dieses Drumherum, ne?
Richtig, oder auch einfach eine initiale, klare Message zu geben. Das alles andere kommt ja danach. Also wenn du dich interessierst für ein Bild, dann guckst du es genauer an. Und ich denke beides, also sowohl Malerei als auch Plattencover haben dieses Ding, das sich als erstes einfach mal reinzieht.
Beim Plattencover hat es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen den gewollten Effekt, natürlich Werbung zu machen, auf was aufmerksam zu machen, den Betrachter reinzuziehen, als vielleicht jetzt nicht unbedingt auch das, was der Inhalt ist, über das Cover zu transportieren, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Wobei, da glaube ich auch, gibt es Raum für mehrere Levels. Ich würde das dann abhängig machen von der Person, die das macht. Aber klar, der initiale Punkt ist, guck mich an. Und dann, glaube ich, kommt es darauf an, was ist dann dahinter noch? Wie viele Levels oder Schritte hat ein Bild oder eine Grafik noch, die dich mehr reinzieht?
Und so willst du oder so baust du auch deine Bilder selber dann auf?
Ja, ich versuche es. Also ich versuche erstmal einen starken Einstiegspunkt zu finden. Und alles andere, was dann passiert an mehr Levels oder mehr Inhalt, ist meistens Zufall. Also das kann man halt schlecht steuern. Aber klar, also initial muss etwas angeschaut werden wollen, sonst gucken wir es uns nicht an.
Ja, genau. Würdest du dich jetzt, du hast es eben auch schon so ein bisschen vorsichtig mit dem Versuch dahin und sowas formuliert, aber würdest du dich heute auf diesem Weg als Künstler bezeichnen?
Ich denke, ich lebe den Alltag von dem, was man so landläufig als Künstler bezeichnet. Es ist immer ganz schwierig, sich selber solche Titel zu verleihen. Aber ja, ich glaube schon, im Kern ist meine Absicht schon auch künstlerisch. Und ich lebe sicher auch das Leben von jemand, der sich in einem Umfeld von Kunst bewegt. Ja,
ja, also so geht es mir nämlich auch. Ich finde es auch immer schwierig, sich selber als Künstler zu bezeichnen. Ja, vielleicht ist man auch Handwerker, weil ich meine, Fotografie ist ja auch grundsätzlich ein Handwerk, ne? Also von daher ja, also so würde ich es auch sehen. Das ist schwierig. Und wie du vorhin auch sagst, Knipser ist so ein bisschen negativ auch behaftet, ja, aber ich würde es auch so verstehen, diesen Titel dann, den ihr damals gewählt habt, oder auch heute den Weg, den du hast, vom Anfänger zum Profi oder zum Künstler natürlich eher, ne?
Ja, ich glaube, ich habe lange aufgehört zu unterscheiden zwischen Knipsern, Amateuren und Profis. Ich glaube, nach 10-12 Jahren Fotografiewelt hat man Profis getroffen, die knipsen. Und man hat Knipser getroffen, die super schöne Bilder machen. Also das ist alles ganz schwierig. Und was mich immer interessiert, ist nur, zeig mir doch deine Bilder. Dann weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Und dann kommt dieses Urteil ja dann auch von außen und dann kann man es entsprechend auch akzeptieren.
Im Graffiti gehe ich jetzt mal davon aus, dass du hauptsächlich in Farbe gesprüht hast. In der Fotografie, wenn ich das richtig sehe, bist du ausschließlich im Schwarz-Weiß. Also das heißt, du hast hier das nicht transformiert.
Ja, das ist richtig. Wobei man muss auch noch differenzieren, also ich mache auch Dokumentarfotografie und da ist mir die Farbe enorm wichtig. Ich glaube, da bringt das ein Level an Kontext, an Inhalt, der ist wichtig für das Erzählen einer Geschichte. Wohingegen auf der Straße, ich denke, wir machen Einzelbilder, die einzelne Geschichten erzählen und die man auch abgrenzen muss im Chaos des urbanen Umfeldes. Und für mich ist dann Schwarz-Weiß die Reduktion auf Inhalt, Komposition und Licht. Und gerade wenn ich aus einem sehr beschäftigten Umfeld was rausgreifen will, ist das für mich ein gutes Mittel, um einfach auch das Auge zu lenken und zu sagen, hey, guck mal, da ist die Geschichte. Also es geht nicht um diesen pinke Tasche, die da links durchs Bild läuft, sondern hier ist die Geschichte. Und das, darum wähle ich dafür Schwarz und Weiß.
Also um dich auf das zu konzentrieren, ja, nicht kein Grundrauschen drumherum zu haben, ja. Was dann natürlich solche klassischen Themen wie Color Match oder sowas dann ausblendet.
Ja, wobei, ich muss auch da sagen, respektvoll, es gibt natürlich ganz viele Leute auf der Straße, die fotografieren Farbe meisterhaft. Also es gibt zwei, drei Leute, die mir in den Sinn kommen, von Matt Stewart, auch ein Martin Parr, um jetzt mal so ein bisschen hoch reinzugehen. Das ist natürlich große Kunst, wie die mit der Farbe umgehen. Also ich will das gar nicht auch nicht werten von Farbe Schwarz-Weiß, sondern es ist eine persönliche Stilentscheidung.
Absolut, ich denke auch, das muss jeder für sich entscheiden, womit er sich dann auch natürlich am wohlsten fühlt und wo er das, was er gerne transportieren möchte, so wie du sagst, Inhalt dann auch am besten rüberbringen kann. Du hast es eben schon gesagt, es gibt dann auch wieder im Bereich der Farbe sowas wie große Namen. gibt es für dich auf deinem Weg in der Entwicklung auch Vorbilder in der Schwarz-Weiß-Fotografie?
Ja, ich würde die nicht mal reduzieren auf Schwarz-Weiß-Fotografie, sondern einfach Fotografen und Fotografinnen, die ich sehr inspirierend finde. Mhm. Da gibt es die Klassiker auch aus geografischer Nähe. Ich komme aus Zürich. Robert Frank ist in Zürich geboren, nicht weit davon weg, wo ich damals in die Schule ging. Es gibt in der Schweiz Leute wie René Buri, ein Werner Bischof, eine Pia Zanetti, eine Sabine Weiss. Und den Radius könnten wir natürlich jetzt international vergrößern, was vielleicht manchen überrascht. Ich finde auch Leute wie ein Herr LaChapelle oder ein Tony Kelly, finde ich super Fotografie, sehr farbig, sehr popartig. Also, da gibt es Verschiedenes. Solange es gut ist, mag ich es. Und Leute, die sehr dedicated über Jahre oder Jahrzehnte fotografiert haben, sind meistens Fotografen und Fotografinnen, die ich grundsätzlich bewundere. Ja.
Du hast mir gerade ein schönes Stichwort gegeben, solange es gut ist. Was macht für dich ein gutes Streetfoto aus?
Ein gutes Streetfoto, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, das sind wahrscheinlich alle Bilder, die gut sind, in Anführungsschlusszeichen. Ein gutes Bild zieht mich rein, beschäftigt mich, gibt mir einen Punkt für eine Assoziation, eine persönliche Assoziation, und das triggert mein Hirn. Also da passiert etwas. Wir schauen Bilder im Schnitt, glaube ich, 0,2 Sekunden an, dann sind wir weiter. Ne? Wir scrollen durch TikTok und Instagram durch. Aber überall, wo etwas passiert, was mich zum Verweilen einlädt, und dann ist es völlig egal, in welche Richtung, welche Genre, farbig, schwarz-weiß, das, was mich persönlich reinzieht, das ist ein gutes Bild.
Also dir geht es auch gar nicht darum, dass irgendwelche, ich sag mal, was man gerne oft Diskussionen, ob jetzt ein Mensch oder nicht drinne ist bei der klassischen Streetfotografie oder was sonst den Inhalt oder den Aufbau betrifft. Das kann also auch, wenn ich dich richtig verstehe, mal die Regeln brechen. Es muss einfach etwas sein, wo du hängen bleibst.
Ja, es muss, also jetzt für mich persönlich, ich habe es gerne smart, ich habe es gerne, wenn ich sehe, da hat jemand was überlegt oder da ist etwas passiert, was nur mit enormem Aufwand erwischt werden kann. Also überall, wo ich diese Dinge sehe, diese Efforts, diese Details, überall, wo es mich reinzieht, ist ein gutes Bild. Wirklich völlig unvoreingenommen, was drauf ist. Natürlich ist in der Streetfotografie schon so, wir drehen uns um den Menschen. Also das ist schon so ein überliegendes Thema. Aber danach freue ich mich auch immer wieder, einfach überrascht zu werden.
Ja, ich glaube, das ist heute gerade in der Zeit, wo natürlich, du hast es angesprochen, Instagram, TikTok, Streetfotografie natürlich, man kann sagen, fast schon auch eine Mode ist, ne? Also sehr viele begeistert, dass man dann natürlich auch auf der Suche nach etwas ist, was einen eben mal überrascht, wo man sagt, das habe ich noch nicht gesehen oder das ist wirklich jetzt mal was Besonderes, ja.
Ja, oder Dinge, die eine gewisse menschliche Tiefe haben, also wie soll man sagen, in der Streetfotografie gibt es ja die 80er-20er-Regel. Also ich kann relativ schnell viele Gegenlichtaufnahmen machen, ich kann davon Hunderte ansammeln. Die können alle auch wunderbar sein. Es gibt Menschen, die das unglaublich gut machen. Da kommt mir ein Alan Schaller zum Beispiel in den Sinn. Aber es gibt halt dann doch schon noch einen Schritt weiter, wo wir halt dann mehr in Kontakt mit Menschen treten, wo wir Augen sehen, wo wir persönliche Geschichten vielleicht assoziieren können etc. Und das sind Dinge, die mich halt sehr interessieren.
Du bist ja auch sehr viel gereist in deiner beruflichen Laufbahn, ja, viel im Ausland und du hast sehr viel Porträts auch gemacht. Also jetzt Porträts nicht im Sinne eines klassischen Porträts, ne, also gefragt, darf ich fotografieren, sondern eben im Street-Fotografie-Style. Das heißt also schon auch, ja, den Menschen zu porträtieren, also diesen Moment darzustellen nochmal genau. Das scheint mir bei dir immer besonders raus, ja.
Ja, mich interessieren halt Menschen, ne? Also ich denke mir halt, ich kann viele Orte abbilden, ich kann grafisch elegant sein, ich kann geometrische Spiele machen, aber für mich persönlich jetzt nach 10, 12 Jahren Streetfotografie, der direkte Blick eines Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich trete in Kontakt mit dieser Person, ist für mich relativ unschlagbar, was den emotionalen Impact von einem Bild angeht. Ist aber eine persönliche Meinung, also da gibt es auch Leute, die das anders sehen. Für mich ist klar, ich will irgendwie mit diesem Menschen in Kontakt treten oder über ihn kommunizieren.
Das ist das, was mir natürlich auch an deiner Fotografie besonders gefällt, weil es auch so meins ist, grundsätzlich natürlich den Mensch abzubilden, ja, im besten Fall auch vielleicht sogar diesen kleinen Moment vor dieser Wahrnehmung nochmal oder diese Irritation, ne, was passiert gerade, diesen aufzunehmen, der ist immer besonders spannend, ja.
Ja, es gibt immer die ersten 2 Sekunden. Oder dann gibt es 15 Minuten später. Alles dazwischen ist mit Self-Awareness und gegenseitiger Aufmerksamkeit quasi zugepflastert. Aber es gibt diese Fenster, wo man echte Blicke bekommt. Und das ist das, was ich suche.
Du hast ja also auch auf deiner Seite, dass du viel im Ausland unterwegs warst. Bist du auch selber in deiner Heimat viel unterwegs zum Fotografieren? Also Zürich oder in der Schweiz oder Luzern oder sonstiges?
Ich habe die ersten 3-4 Jahre eigentlich ausschließlich in Zürich fotografiert. Da waren auch die Möglichkeiten noch nicht da, groß in der Welt rumzureisen und das an anderen Orten zu tun. Also ja, ich habe mich 4-5 Jahre, vor allem die ersten Jahre, sehr intensiv mit Zürich auseinandergesetzt. Musste mich dann strategisch zwischendurch mal ein bisschen zurückziehen, weil man sich dann doch an gewissen Orten auch gefragt hat, was macht dieser Mensch jeden Tag mit der Kamera an der Ecke? Wir haben vor allem Uhrengeschäfte in Zürich und die entsprechenden Sicherheitsdispositive haben da mal Interesse an mir geäußert. Das mussten wir dann damals mal klären. Und dann tut es auch gut, wenn man einen kleinen Break reinmacht und dann wieder zurückkommt. Ich gehe jetzt wieder viel mehr in Zürich fotografieren, auch weil es nach ein paar Jahren halt wieder spannend ist, weil sich Dinge verändern.
Ja, genau, du hast es schon beantwortet. Das wäre im Prinzip das. Ich meine, das sind natürlich auch Größenunterschiede und ich denke auch, dass es eine ganz andere Wahrnehmung dort ist. Ich meine, wenn du in New York, in Tokio oder sonst wo fotografierst oder auch in den südländischen Bereichen, dass das natürlich nochmal ganz anders als in der Schweiz oder insbesondere jetzt in Zürich oder sonst wo ist. Ja. Und du hast es gerade beantwortet, ne? Also du wurdest auch definitiv wahrgenommen.
Ja, das ist schon so. Und man wird von Leuten wahrgenommen, von denen man vorher nicht wusste, dass es sie gibt. Also ja, ich habe dann irgendwann ein Gespräch geführt mit der Stadtpolizei Zürich wegen verdeckten Ermittlern, die da rumlaufen. Und denen einfach aufgefallen ist, dass ich da täglich an den gleichen Ecken unterwegs bin. Das haben wir dann geklärt. Das war dann okay.
Nicht schlecht, sehr gut, genau. Wie war dieser Weg zwischen Sprayer und Fotograf? Wie bist du da hingekommen? Was war so für dich der Initialkick? Hast du schon immer fotografiert oder kam das dann wirklich erst so danach? Ich glaube 2012 hast du irgendwo gesagt, geschrieben, ist so dein Startpunkt.
Also mein allererster Berührungspunkt mit der Fotografie war in der Schule, in der Projektwoche. Da haben wir eine Woche lang analog Film entwickelt, da war ich 14. Ich kann mich heute noch an diese Bilder von diesen Wassergläsern im Sonnenlicht erinnern. Viel mehr blieb da nicht und das war dann tatsächlich 2011 ungefähr, wo ich in der Ukraine gearbeitet habe. Da habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal ein bisschen Bilder, wie man das so macht. Ne? Und da war das Feedback auf meine Knipserei, ne, um den Begriff wieder hochzubringen, tatsächlich relativ positiv. Und habe mich dann da reingestürzt und angefangen, das zu verfolgen. Und habe dann noch 2-3 Jahre weitergearbeitet, dann gekündigt und mich vollständig in diese Sache so reingegeben, ja.
Man, das war bestimmt ein großer Schritt, ne, zu sagen, auch aus einem Angestelltenverhältnis in eine Selbstständigkeit, das dann noch der Fotografie zu gehen, um damit sein Geld zu verdienen, ja.
Ja, man muss halt bewusste Entscheidungen treffen und Entscheidungen haben Konsequenzen. Gerade wenn wir so in diesem Leben vom Knipser zum Künstler, also was ich dir definitiv sagen kann, der Lifestyle wird dann schon irgendwann künstlerisch. Mhm. Auch was so die Rücklagen angeht. Also ich bin jetzt nicht in der Gefahr, nächstens ein Leasing oder eine Hypothek aufzunehmen. Einfach weil das halt ein Lifestyle ist, für den man sich dann entschieden hat. Mhm. Aber ich bin so sehr zufrieden. Ich würde das auch nicht mehr rückgängig machen wollen.
Also die richtige Entscheidung eingeschlagen, den richtigen Weg und das funktioniert ja bis heute. Du bist tatsächlich mit Workshops, Thema Buch, da gehen wir gleich auch nochmal, glaube ich, ein bisschen drauf ein, unterwegs und verdienst ja auch damit dein Geld. Ich glaube, du bist jetzt als nächstes und gar nicht mehr so lange schon bald wieder in New York zum Workshop, ne?
Ja, im Moment ist New York ein bisschen schwierig. Zum heutigen Datum, am 22. April, haben die Leute gar nicht so Lust, nach Amerika zu gehen. wir haben andere Locations, die tatsächlich jetzt dann wieder kommen. Und ja, ich lebe von dem. Mal besser, mal schlechter, aber grundsätzlich lebe ich von der Geschichte, ja.
Du hast es vorhin auch gesagt, neben der Streetfotografie, ich sage es extra so bewusst neben, auch das Thema Dokumentarfotografie. In den letzten Jahren wird das immer näher zusammengesetzt. Glaube ich, wenn man jetzt Fotoverbände fragt, dann sagen die, dass Streetfotografie gibt es als Genre sowieso gar nicht. Das geht alles unter Dokumentarfotografie mit rein. Aber du hast es selbst auch schon gesagt, eben ist es ja ein Unterschied, weil bei der Streetfotografie dreht sich es auch ganz oft um das Einzelbild, ne? Und in der Dokumentation hast du die Serie. Wann kam bei dir so das Thema Dokumentarfotografie dazu?
Ja, also relativ bald, einfach schon historisch gesehen, wenn wir jetzt uns auf die Frage zurückbeziehen, welche Fotografen und Fotografinnen können mich vielleicht inspirieren oder zu welchen schaue ich auf, das war schon immer so. Also wenn du jetzt einen Cartier-Bresson nimmst, der hat immer gesagt, ich mache keine Streetfotografie, ich bin Reportagefotograf. Und das ist die gleiche Familie, das sind Geschwister. Wenn ich auf der Straße fotografiere, der einzige Unterschied zu einem Dokumentarprojekt ist, ich habe nicht die gleiche Tiefe in der Begegnung mit den Menschen. Also das sind nur flüchtige Begegnungen. Wenn ich ein Dokumentarprojekt mache, ist vieles vom Approach, vom technischen Herangehen genau das Gleiche. Also ich fotografiere kein bisschen anders in einem Dokumentarprojekt. Der Unterschied liegt im Vorfeld. In einem Dokumentarprojekt hat man Komplizen oder mindestens Partner in einer Sache, über die man kommunizieren will, während das in der Streetfotografie völlig wegfällt. Aber ja, ich glaube, von der Grundhaltung, vom Approach her und auch vom Technischen sind wir da tatsächlich sehr, sehr nahe verwandt.
Machst du dort im Bereich der Dokumentarfotografie dann auch klassische Auftragsarbeiten?
Naja, wenn es die so klassisch noch geben würde, würde ich die öfters machen, gerne, ja. Aber Fakt ist halt, der Markt, der existiert so nicht mehr. Selbst wenn man jetzt exklusive Geschichten macht für große deutsche Publikationen, da gibt es eigentlich nur 2, 3, 4. Da habe ich vor kurzem ein Gespräch führen dürfen, da gibt es halt gar nicht so viel Geld dafür, dass sich der Aufwand eigentlich lohnt. Also ich sage jetzt einfach mal irgendwas ohne Bezug auf irgendjemandem, aber wenn ich für 4 Wochen in die Ukraine gehe und ich kriege dafür am Ende für eine Bildstrecke 2, 3, maximal 4.000 Euro und gebe die Rechte ab, dann schwierig, ne? Also kann ich die Arbeit als solche nicht finanzieren. Das heißt, wenn wir die machen, machen wir die aus komplett anderen Motiven. Den Markt, den gibt es leider so nicht mehr. Ich habe immer den Film von Christian Frey im Kopf, James Nachtway, der da nach New York fährt, in ein Taxi sitzt und sagt, ich bin halt jetzt 4 Tage rumgefahren und habe 3 Jobs bekommen. Die Realität, die existiert so heute nicht mehr in der Fotografie. Das heißt, wir müssen das aus anderen Gründen machen.
Und würdest du jetzt auch, ich sag mal, wenn jetzt Firmen kommen oder sowas und sagen, wir wollen hier irgendwie eine Dokumentation über unseren Betrieb oder sowas, das wäre auch sowas, was du mitmachen würdest?
Doch, das mache ich auch und das mache ich auch regelmäßig, sowohl im Video- als auch im Fotografiebereich, weil irgendjemand muss die Miete ja dann doch bezahlen. Die Kunst macht das ja gar nicht so gut, verhältnismäßig viel Aufwand, wenig Ertrag. Ja klar, also dann man setzt das natürlich dann auch ein, um mit der gleichen Grundleidenschaft seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja, ich finde das aber auch tatsächlich immer eine ganz spannende Geschichte, ne? Wenn du jetzt nicht auch ein ganz tröges Thema hast, aber so eine Dokumentation ist macht ja auch Spaß. Ne?
Ach, das sind super Dinge. Also ich glaube, da bewegen wir uns auch im Bereich der Fotografie. Ein Bereich, der die Fotografie grundsätzlich spannend macht, ist das sich einlassen auf Menschen, auf Situationen, auf Dinge kennenlernen, das Privileg zu haben, irgendwo einzutauchen und das mitzuerleben und zu dokumentieren, ist schon eine super Geschichte eigentlich, auch zwischenmenschlich so. Ne?
Ja. Konzentriert sich da dein Markt eher auf die Schweiz oder bist du da auch tatsächlich überregional tätig?
Nö, das ist international. Also die Schweiz, glaube ich, ist dafür zu klein. Nicht, dass es keine spannenden Themen gibt, aber in der Masse wird es schwierig.
Masse. Ja, okay, nee, das verstehe ich, genau. Jetzt, ich weiß nicht, du hast vielleicht die ein oder andere Folge mal gehört und wir haben es ja ganz oft, wenn ich irgendwie mal hinterfrage, wie ist jemand zur Streetfotografie gekommen, ist Thomas Leuthard in dieser Zeit 2014, 15, 16 immer ein Initialkick. War das auch deiner so ein bisschen mit für dich oder ein Grund oder eine Bewegung dahin?
Nein, es war kein Grund. Ich habe ohne Thomas angefangen. Ich habe dann Thomas ganz am Anfang kennengelernt. Aber man muss schon Thomas viel Respekt erweisen, was er in der Street-Fotografie-Szene damals gemacht hat. Also er hat nicht nur ganz viele Leute bewegt und auch zur Street-Fotografie geholt. Er hat jetzt auch in meinem persönlichen Fall mir halt auch enormstens geholfen. Vielleicht durch die regionale Nähe. Wir haben uns grundsätzlich gut verstanden. Ich weiß nicht, was er heute macht. Die letzten Berührungspunkte sind ein paar Jahre her. Aber Thomas ist für mich ganz klar ohne den mein Weg vielleicht anders verlaufen wäre. Also ich habe große Dankbarkeit und Respekt vor Thomas Leutner.
Ja, ich glaube, das geht definitiv vielen so. Ich selber habe ja auch meinen Weg auch schon vorher angefangen, aber das war natürlich dann nochmal so ein Punkt, weil er eben damals auch extrem präsent Social Media technisch war, dass er natürlich da wirklich in aller Munde war. Ja. Und du hast es vorhin kurz erwähnt, wie du dazu gekommen bist. Wie kam es dann oder was war so im Prinzip das erste Bewusste, wo du gesagt hast, ja, ich mache jetzt Streetfotografie?
Das war noch, bevor ich meinen Job gekündigt hatte. Also ich habe dann irgendwann gecheckt in den ersten 2 Jahren, so okay, das, was du hier machst, ist Streetfotografie.
Also schon so bewusst, das gab's. Du hast irgendwo geguckt oder was und sagst, ah ja, das ist dieses Genre, ja?
Ich hatte also wirklich keine Ahnung von gar nichts und ich kann mich noch an erinnern, wo ich mal Kameras auf YouTube gesucht habe und mir dann, ich habe Digital Ref gefunden, die haben von einer Pancake-Linse geredet. Ich habe gedacht, was hat Pancake mit Fotografie zu tun? Also da habe ich angefangen und innerhalb von einem Jahr, zwei, dann aber doch relativ schnell herausgefunden, dass das, was mich da fasziniert, nennt man Street-Fotografie und dann habe ich das auch relativ gezielt verfolgt. Das hat mich halt einfach happy gemacht. Also meine Arbeitskollegen gingen dann abends in irgendeine Hotelbar und haben 5 Bier getrunken. Und ich habe mich dann um 6.30 Uhr verabschiedet und bin dann halt bis 11 Uhr durch irgendwelche Städte gelaufen, 2 Jahre lang, völlig nur für mich selber. Und habe einfach mal den Prozess genossen. Ich fand das als Tätigkeit auch unglaublich angenehm.
Ja, das ist ja auch ganz oft so ein Thema. Jetzt sprichst du es auch schon an, ne? Was ist für dich oder warum die Motivation, Streetfotografie zu machen? Ja? Also wir haben ja sozusagen die 2 Lager, wobei das eine Lager das größere ist, nämlich zu sagen, okay, für mich ist es der Weg zum Bild. Die Motivation ist eben ja die Entspannung, rauszugehen, der Prozess und sowas. Und andere, die eben sagen, okay, ich gehe raus, weil ich natürlich auch ein schönes Bild mit nach Hause bringen möchte.
Ja, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und beide haben recht. Und ich glaube, aus meiner Perspektive ist es effektiv so, dass man beide Attitüden vereinen muss. Also man muss rausgehen und Freude haben, jetzt draußen zu sein. Gleichzeitig muss man gute Bilder wollen, darf aber nie auf eine Seite kippen. Man muss immer die Balance behalten. Zu 99% scheitert man eh im Prozess. Man muss trotzdem jedes Mal den gleichen Grundaufwand betreiben. Also diese innere Ruhe, sich einfach damit abzufinden, dass 99% schief geht, dass man den Prozess genießen muss, auch wenn er nicht perfekt läuft, und dann trotzdem die Resultate zu wollen, das ist für mich ein Ding. So, es braucht eine gewisse Weile, bis man das alles in Balance gebracht hat, aber das ist eine Grundhaltung.
Sehr spannende These, absolut, ja. Nee, bin ich auch einen großen Teil dabei. Ich denke, nur rauszugehen, um zu fotografieren oder zu knipsen, wie auch immer, bringt nichts, wenn du nicht am Ende auch ein Erfolgserlebnis hast, sprich ein gutes Bild. Ne? Und wenn du dich zu sehr auf ein gutes Bild konzentrierst, also verkrampfst, dann macht auch der Weg dahin keinen Spaß. Also ich denke auch von daher, es muss eine Ausgewogenheit da sein. Ne?
Ja, eine Akzeptanz dessen, dass das, was jetzt passieren wird, einfach so okay ist. Und wenn es nicht okay ist, dann wird was anderes dann auch passieren, was okay ist. Aber du musst halt einfach immer, immer weitermachen, sonst passiert nichts.
Wenn du unterwegs bist, läufst du die ganze Zeit rum? Oder hast du so Spots in den Städten, wo du regelmäßig bist, wo du sagst, da gehe ich jetzt hin und schau, was passiert. Hier weiß ich, wann das Licht gut ist oder sonstiges und mach dort meine Fotos.
Es kommt darauf an, wie gut man sich kennt, also zwischen mir und der Stadt. Ne? Wenn ich die Stadt gut kenne, gibt es schon gewisse Routen. Die werden jetzt nicht jeden Tag genau gleich abgelaufen. Man weiß schon ungefähr, um die Zeit ist da gut Licht, um die Zeit funktioniert das, da hat es Leute etc. Trotzdem bleibt man relativ frei in der Bewegung. Ist aber schon eine Tatsache, dass viele Städte halt einfach gewisse Gegenden haben, wo es funktioniert. Also du kannst dir durchaus zum Ziel nehmen, jetzt ganz Istanbul abzulaufen. Du wirst wunderbare Sachen finden, du wirst extrem viel Zeit verbringen. Was man ja auch macht, mache ich auch. Also initial sich das zu erarbeiten, ist ein Grundaufwand. Aber danach ist die Wahrheit, in jeder Stadt gibt es 3, 4, 5 Orte, wo das am besten funktioniert und am Schluss verbringt man seine Tage da.
Das heißt, man konzentriert sich auf diese Stellen. Wobei, wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja bei dir jetzt auch nicht so, dass der Hintergrund oder der Platz oder der Ort eine Relevanz spielt, sondern eben eher, okay, da ist auch wirklich Traffic, da sind viele Menschen, da sind interessante Menschen, ne?
Ja, oder halt auch gute Szenerien als Ganzes. Also für mich ist immer wichtig, dass das Subjekt auch gut mit dem Hintergrund zusammenfällt. Und dann gibt es gewisse Steilvorlagen, wo schöne Umfelder oder funktionale Umfelder sind für eine Fotografie, die sich dann zur richtigen Tageszeit mit dem richtigen Licht kombinieren lassen. Das sind immer mehrere Faktoren. Aber es hilft natürlich dann, Menschen zu finden, die schon in einem sehr schönen Setting stehen. Und das ist natürlich für ein Bild much entscheidend. Ich merke das immer in den Workshops, wenn Leute fragen, ja, wie komme ich denn zu diesen Bildern? Und ich sage, zuerst, du musst einfach mal schauen. Du musst Zeugs finden. Also natürlich kann man sagen, ich mache hier noch in Photoshop oder so was rein oder raus oder etc. Aber du musst das so finden, wie es auf dem Bild sich präsentiert. Und da kommt die Schwierigkeit her. Ich kann haufenweise Menschen abknipsen und die noch im Photoshop zurechtbasteln, aber Dinge so zu finden, dass sie schon von Grund auf gut aussehen, dass es stimmt, Licht, Geometrie, Mensch, das ist halt die schwierige Aufgabe. Und so bewegt man sich an Orte, wo das ein bisschen einfacher ist als an anderen, ne?
Das heißt, wenn man an einem Workshop bei dir teilnimmt, spart man sich, durch ganz Istanbul zu laufen, weil du dann natürlich schon die Hotspots dann mit den Teilnehmern gleich abgehst, oder?
Das ist schon so. Also ich begrüße nur Workshops ab an Orten, die ich kenne. Ich glaube, einer meiner Mehrwerte ist, dass ich dir halt sagen kann, wo das Potenzial am höchsten ist.
Ja, ja, definitiv, das denke ich mir so. Ja. Wir hatten es gerade mit New York. Ich kann mir vorstellen, das ist derzeit schwierig, aber ich meine, du bietest ja zum Glück noch genug andere Hotspots an. Was ist aber so als Tipp für New York dein Hotspot? Wo hältst du dich am liebsten auf?
New York gibt es 2, 3 verschiedene. Es ist schon hauptsächlich so zwischen Central Park und 34. 23. Straße. Mhm. Also Midtown Manhattan ist sehr, sehr dankbar für die Street-Fotografie. Und dann gibt es halt 1, 2 spezielle Ecken, die muss man sich halt dann suchen. Ne? Aber es ist schon Midtown Manhattan ist schon, also wenn ich mir einen Ort aussuchen könnte, wenn du mir sagst, du musst ein Jahr am gleichen Ort fotografieren, dann ist schon please drop me there. Ne? Also da würde ich gerne hin.
Ja, okay. Und ein Jahr ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Du bist ja dann, wenn du irgendwo auch unterwegs bist, auch dann 6 Monate mal in New York, oder?
Kann sein, ist auch schon vorgekommen. Manchmal sind es auch 2, manchmal sind es 3, aber man verbringt schon sehr viel Zeit an diesen Orten, ja.
Und du bist dann auch wirklich morgens geht's raus und dann den ganzen Tag unterwegs, abends wieder zurück und fertig für den Tag.
Korrekt. Also im gleichen Sinne auch, wenn du mich fragst, vom Knipser zum Künstler, ne? Also man hat Geld investiert in so einen Aufenthalt. Gar nicht solche Vermögen, weil man die Realität ist, man lebt dann in relativ billigen Airbnbs. Und die Zufriedenheit kommt halt dann wirklich aus der Aktivität. Und das ist richtig. Ich stehe jeden Morgen auf, denke mir, gut, jetzt hast du hier Geld investiert, jetzt muss da was rauskommen bei. Und dann muss man sich dann wieder von distanzieren, wenn man auf die Straße geht, wegen Street-Zen und Außenhaltung. Ja, aber da muss schon, das sehe ich dann schon auch als Arbeit. Also da wird um 7 Uhr aufgestanden, fotografiert, bis nicht mehr geht, schlafen und rinse and repeat und am nächsten Tag das Gleiche.
Wir kommen gleich zu deinem Buch, aber der Weg dahin sozusagen schon mal. Die ganzen Fotos, die du in diesen vielen Jahren gemacht hattest, müssen ja Unmengen sein. So viel wie du da auch dann, wenn du sagst, ich bin 2, 3 Monate allein in New York, jeden Tag 10 Stunden draußen. Diese Fotos, die du da gemacht hast, ist das immer mit dem Blick, irgendwann eben auch ein Buch daraus zu machen, eine Ausstellung? Oder ist es einfach, weil es dir die Freude bringt, um dann aus der heutigen Sicht zu sagen, okay, jetzt habe ich so viel, jetzt mache ich mal ein Buch daraus?
Das sind mehrere Dinge. Einerseits, wir machen das ja gerne. Also die Aktivität an und für sich macht ja auch glücklich, ne? So zufrieden. Und das andere ist, wenn man dann halt länger fotografiert, denke ich, muss man immer denken in konzeptionellen Schritten. Also was mache ich denn damit? Und da war für mich relativ klar, ich muss erstmal über die Jahre eine Art Destillat haben von Qualität. Weil ohne dieses Destillat an Qualität kann ich mich nicht adressieren an die Stellen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde. Und dann habe ich mich da wirklich dem gewidmet. Also ich hatte jahrelang einen Folder im Lightroom, da waren 100 Bilder drin. Und wenn eins reinkam, kam eins raus. So, womit einfach die Qualität kontinuierlich gestiegen ist. Irgendwann hatte ich Freude an diesem Spiel und denke mir, gut, wie weit können wir denn das qualitativ pushen in einer Welt, in der wir nichts kontrollieren können? Und dann hat man wirklich Freude am Prozess und freut sich über jedes Bild. Und am Schluss, wenn man da mal etwas hat, was ein gewisses Gewicht hat, sucht man sich halt die entsprechenden Ansprechpartner. Und es ist schon auch sehr zufriedenstellend zu merken, dass wenn man mit so einem Destillat an 120 Bildern kommt, dass das auch Reaktionen auslöst. Weil am Ende des Tages ist ja das, was wir wollen. Mhm. Also einerseits hat es mit Grundhaltung zu tun, dann mit Zielsetzungen und dann sicher auch mit einer gewissen Bestätigung, wenn es mal funktioniert hat. Aber wir reden hier von einem Zeitraum von 10 Jahren.
Mhm. Ich denke, das macht den Unterschied, was wir eingangs haben, vom Knipser zum Künstler oder dann eben auch in Anführungsstrichen zum Profi, dass du dir natürlich eben auch diese Gedanken machst. Weil, wie du sagst, viele, die das hobbymäßig machen, die haben vielleicht gar nicht, die gehen zumindest nicht raus mit diesem Ziel zu sagen, okay, ich mache heute wieder Bilder, um mein Portfolio zu stärken, um das zu erweitern, um dann eben vielleicht in 10 Jahren damit ein Buch zu machen, ne? Eine Ausstellung, das ist dann das, was eventuell Manet ist, um mal zu zeigen, eine Reaktion zu bekommen. Ja. Ich mache es noch nicht ganz so lange wie du, aber die 10 Jahre habe ich jetzt auch rum und bei mir war es tatsächlich nicht der Weg, dass ich gesagt habe, ich vor 10 Jahren zumindest nicht, ne, als ich rausgegangen bin, ich möchte jetzt dann irgendwann in 10 Jahren ein Buch davon machen, aber heute ist es so, dass ich sage, ich habe jetzt auch wirklich doch einiges an Fotos auch gemacht, die ich auch gerne einfach mal in ein Buch setzen würde. Habe auch schon mal darüber so ein bisschen erzählt. Und das ist natürlich eine sehr, aus meiner Sicht für mich persönlich, eine sehr schwierige Geschichte, weil worauf konzentrierst du dich? Wie erzählst du diese Geschichte da drin? Ja, gibst du das chronologisch, autobiografisch, thematisch und ab? Das ist natürlich ein Riesenprozess, aber ich kann mir vorstellen, wenn man es so angeht wie du, dass man sich da sozusagen auch schon vorher so ein bisschen Gedanken drüber macht in dieser ganzen Entstehung, oder?
Ja, ich bin natürlich, also jetzt, wenn wir jetzt rein von der Street-Fotografie reden, ist natürlich auch einfacher, weil ich bin ein ziemliches One-Trick-Pony. Ne? Also ich kann etwas, ich habe mich natürlich systematisch dahin gearbeitet von all den Optionen, die ich habe, was kann ich denn und was funktioniert für mich gut. Und wenn du das mal runtergebrochen hast auf, okay, das geht eventuell, da konzentriere ich mich jetzt drauf. Dann hast du, mindestens ich persönlich, weniger Breite, aus der ich dann Dinge aussuchen kann. Ich weiß, okay, das, was ich mache hier, das wird das sein oder es wird nichts sein. Mhm. Und das Commitment kam schon vor 5 Jahren, also ich dachte, gut, darauf konzentrierst du dich jetzt.
Mhm. Also so vor 5 Jahren ist die Idee geboren, daraus auch ein Buch zu machen dann.
Ja, weil ich kam ja wie die Jungfrau zum Kind. Also ich habe weder gedacht, dass ich gut fotografieren kann, noch habe ich jemals Fotografie studiert oder gelernt irgendwo und habe dann einfach aus der Tätigkeit raus gedacht, gut, von dem Zeugs kriegen wir genug zusammen, dass irgendwann ein bisschen Gewicht auf der Waage liegt. Ne? So, ja. Und das war dann mein Ziel.
Und zum Buch kommend, wie hast du dann jetzt sozusagen diese Zusammenstellung gemacht? Wie war da der Prozess?
Ich bin sehr, sehr dankbar über diese super Zusammenarbeit mit dem Kehrer Verlag, weil ich habe über jahrelanges Aussortieren von Bildern, wo wir vorher drüber gesprochen haben, hatte ich so diese 100, 120 Bilder. Und die habe ich dann tatsächlich komplett der Laura, die das Buch designt hat, gegeben. Und gesagt, mach mal. Mhm. Also okay. Mach einfach mal. Weil mein Grundselbstvertrauen mit diesen 120 Bildern war gut genug zu sagen, die sind alle okay.
Okay.
Und jetzt bin ich gespannt, was du da draus machst. Weil ich finde es immer spannend, wenn man zu irgendeinem Zeitpunkt einmal abgibt. Ne? Also ich habe ganz viel reingesteckt in diese Bilder, in so wie sie sich jetzt präsentieren, wie sie daherkommen. Vielleicht bin ich gar nicht der Beste, um jetzt die finale Präsentationsform zu definieren, sondern jemand anders kann das besser. Und das bin ich auch der Überzeugung jetzt im Rückblick, dass das eine gute Entscheidung war, weil das Buch wäre, wenn ich es einfach gemacht hätte, wie ich gewollt habe, nicht so rausgekommen, wie es jetzt rausgekommen ist. Und das ist gut so.
Das ist gut. Ich glaube, das ist tatsächlich ein schwerer Prozess, gerade vielleicht im künstlerischen oder im Fotografiebereich besonders auch, ne, zu sagen, bei dir war es jetzt nicht so, dass jemand die Auswahl getroffen hat, ne? Aber die Auswahl hast du getroffen, aber gesagt, okay, stell mir die so zusammen, wie sie sind. Du hast jetzt vielleicht gesagt, ich mache das so und so, ne, also hier autobiografisch oder chronologisch, und jemand anders hat in den Bildern vielleicht sogar auch nochmal was anderes gesehen und gesagt, das ist die Reihenfolge, weil ich habe dein Buch leider noch nicht hier, aber ich habe es natürlich mir online schon mal angucken können, was sehr hilfreich war. Du hast jetzt keine Gegenüberstellung auf zwei Seiten, sondern du hast immer Querformat auf einer Doppelseite, was natürlich, sagen wir, von der Präsentation ein Traum ist, ne? Und ein Luxus ja auch ist, ne? Weil du jetzt natürlich wirklich ein schönes, großes Format hast. Also das heißt, Paare zusammenzustellen oder sowas war jetzt gar nicht die Aufgabe, sondern mehr oder weniger eine Reihenfolge festzulegen. Wobei, nochmal zur Vollständigkeit, deine Hochformate sind dann immer auf einer Seite, ich glaube meistens auch rechts, und die andere Seite ist komplett schwarz. Damit cool. Präsentiert sich das natürlich dann nochmal für diejenigen, die jetzt das Buch noch nicht gesehen haben, aber es ist definitiv kaufenswert, weil das ist auch eine Art der Präsentation, die tatsächlich nicht unbedingt geläufig ist. Ja.
Ja, es ist also, ich nenne es ja liebevoll, einen schwarzen Monolith. Das Buch ist hauptsächlich schwarz, auch schwarz beschnitten, schwarz angemalt an den Rändern. Und der Prozess war super, weil von den 120 Bildern sind am Schluss 73 in dem Buch. Das heißt auch nochmal, dass das Aussortieren von einer guten Anzahl Bildern, die nicht schlecht waren, über die haben einfach dann nicht in die Sequenz gepasst haben, war auch gut, dass das jemand anders gemacht hat. Ich mag das, Dinge zu destillieren. Wenn jemand jetzt sagt, hier von den 120 Bildern, lass mich 50 rausnehmen, sage ich, super, let's go. Zeig mir, wie ich das noch mehr verdichten kann. Und so war der Prozess, war eigentlich super. Und wie du gesagt hast, es geht jetzt auch nicht darum, dass man eine Geschichte kreiert, es geht mehr um den Flow, wenn du durchschaust. Und ich finde die Präsentation auch super. Das war einer der ersten Punkte, wo ich mit dem Klaus Kehrer, das ist der Besitzer vom Verlag, geredet habe. Und ich sage, ja gut, aber jetzt haben wir, wenn wir 80 Seiten machen, dann brauche ich 160 Bilder. Ich habe jetzt erstmal nur 120. Und ich sage, nee, wir machen hier alles Full Bleed, große Seiten, so sagen wir mal repräsentativ wie möglich. Mhm. So ist es auch rausgekommen. Dann sage ich, das Buch wäre in meiner Hand nie so entstanden, wie es jetzt da liegt.
Naja, genau, okay, das heißt also, du hast doch von den 120 Bildern auf 73 reduziert, das heißt, es wurde eine Auswahl getroffen. Gab es irgendwo was, wo du gesagt hast, oh, das war aber ein Bild, das hätte ich dann doch schon gerne drin gehabt, oder warst du dann damit wirklich fein?
Ja, da gab es zwei oder drei, aber so doch, auf die Gesamtheit gesehen, ne. Und dann gab es eins, zwei, wo der Verlag gesagt hat, die hätten wir lieber nicht drin, was ich dann auch akzeptiert habe, weil es da vor allem auch öfters mal so ein bisschen um soziale Themen ging, die dann ein bisschen weniger angenehm zu konsumieren sind, verstehe ich auch völlig.
Ja, ich meine, das ist natürlich mittlerweile die Akzeptanz schon etwas größer, aber ich glaube, so vor einigen Jahren war das tatsächlich sowieso noch schwierig, überhaupt einen Buchverlag wahrscheinlich zu finden, der sagt, ich zeige Menschen, wo ich gar keine schriftliche Genehmigung vorliegen habe, dass ich sie zeigen darf. Ne?
Mhm. Gut, das ist ein klassisches Thema in jedem Street-Fotografie-Gespräch.
Das wollen wir auch gar nicht vertiefen.
Ganz kurz ist es immer wichtig, Folgendes zu sagen. Ich glaube, jetzt ohne das wirklich zu vertiefen, weil es ein langes Gespräch, aber ich glaube, wir in Mitteleuropa haben gesetzlich ganz andere Grundlagen, als es die Welt hat. Und Amerika schert sich da nicht drum, England schert sich da nicht drum. Schwieriges Thema, und um es kurz zu machen, die Verantwortung liegt für mich immer beim Fotograf oder der Fotografin. Du kannst nichts publizieren in dem Genre, hinter dem du nicht 100% stehen kannst und auch argumentieren kannst.
Ja, Punkt, kann ich unterschreiben. Das ist tatsächlich so. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich, ich kann mir auch vorstellen, in deinen Workshops definitiv immer ein Punkt, ne, dass Leute fragen, wie ist es grundsätzlich, wie gehst du damit um? Am Ende des Tages ist es, wie du sagst, es muss jeder für sich einen Weg finden und das für sich auch rechtfertigen können, wobei natürlich da auch jeder vielleicht eine andere Schmerzgrenze hat, aber ich glaube, dass es schon so ein paar ungeschriebene Gesetze gibt in der Streetfotografie, die von den meisten Streetfotografen auch eingehalten werden oder die sie dann doch auch beachten. Ja.
Wir fotografieren immer für den Menschen und nie gegen den Menschen. Das war das Grundprinzip.
Ja, ich hatte es neulich wieder so einen Gedanken. Es gibt ja ganz oft, du hast es auch gerade so, es gibt Bilder, die sind vielleicht schwieriger zu zeigen, weil es vielleicht soziale schwierige Situationen zeigt. Ne, ich glaube, so ein Thema ist ganz oft, dass man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt Obdachlose fotografieren und zeigen. Auf der anderen Seite denke ich mir, Ja, richtig. Zumindest genauso wie auch den anderen Menschen nicht in einer für ihn unvorteilhaften Situation. Aber dieser Mensch gehört doch genauso zu unserer Gesellschaft wie alle anderen auch, die mit der Gucci-Tasche darum laufen, die vielleicht zu fotografieren interessanter sind. Aber im Endeffekt blenden wir doch damit eine ganze Gruppe an Menschen aus und ist das denn dann auch überhaupt richtig? Ja, also ganz klar immer die Frage, wie stelle ich jemanden dar? Aber grundsätzlich zu sagen, okay, das mache ich nicht.
Ja, ist schwierig. Also man gibt es mehrere Iterationsstufen, um sowas zu entscheiden. Ich glaube, der erste ist in der Situation selber. Ne? Also bin ich jetzt da unvoreingenommen, kann mir das anschauen, bin nicht getrieben von irgendwelchen Bedürfnissen nach Likes oder nach Anerkennung und kann das einfach jetzt objektiv beurteilen und sagen, das fotografiere ich nicht. Tendenziell tendieren wir dazu, wir fotografieren es trotzdem, weil you never know. Und dann gibt es den zweiten Schritt, der kommt dann im Editing, wo ich mir das anschaue und sage, okay, kann ich damit leben? Ist das okay? Kann das fehlinterpretiert werden? Tue ich da jemandem was Schlechtes? Und der dritte Schritt ist dann die Publikation, ne? Und auch da muss ich den Leuten wieder erklären können, warum habe ich das gemacht. Es hat ganz viel, glaube ich, auch mit Investition und Grundhaltung zu tun. Ich finde es schwierig, wenn man aus dem Haus geht, um für Mitleids, Likes, Obdachlose zu fotografieren. Da finde ich, das komplett ist dabei. Eine missbräuchliche Handlung im Schritt. Ja. Wenn ich aber 3-4 Monate an einem Ort verbringe und ich merke, gut, das hat eine gewisse Präsenz im Alltag, also eine Prozentsatz an Visibilität, den ich so nicht ignorieren kann, ohne dem Thema nicht gerecht zu werden. Ich finde, dann dürfen wir es auch nicht verstecken. Mhm. Weil es ist nicht an mir, die Realität so zu filtern, dass sie dir gefällt, sondern die Realität zeigt sich mir schon, wenn ich sie lange genug anschaue. Und wenn das dann ein Teil davon ist, dann kann ich das, wenn das Bild all diesen Grundsätzen gerecht wird und ich es rechtfertigen kann, auch entsprechend publizieren.
Das war auch mein Gedanke dabei, genau. Ne? Also das ist oft, es ist natürlich ein schwieriges Thema und man versucht es irgendwie doch oftmals auszublenden, weil man genau eben vielleicht auch diese, gerade beim Publizieren, diese Kommentare bekommt, ja, ob das nun richtig ist oder nicht. Man möchte vielleicht auch so einer Diskussion ausgehen, aber ich finde trotzdem, man muss sich darüber Gedanken machen und genau wie du es sagst, bin ich jetzt in einem Bereich, wo das eine Rolle spielt, dass ich das auch mit zeige. Es hat ja schon irgendwie auch was Dokumentarisches zu tun. Wir haben es auch ganz oft, ne, wenn du heute deine Street-Fotografie machst, dann hast du wahrscheinlich Bilder, die du aus der Sekunde raus vielleicht gar nicht so interessant findest. Aber eben gerade in 10 Jahren ist das ja eine Dokumentation einer Zeit, die abgelaufen ist, die vielleicht etwas zeigt. Ja, und gerade da, wenn du dann einfach einen Teil ausgeblendet hast, das fände ich dann auch wieder schade.
Ja, das sehe ich genauso. Und da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zur Reportagefotografie. Also wir zeigen am Schluss halt auch immer noch, und vielleicht scheiden sich da auch die Geister in der Street Photography Community, aber ich gehöre halt eher zu der Ecke, die sagt, gut, wir zeigen halt Realität. Und genau wie du sagst, in 40 Jahren soll man das irgendwie angucken können und einen Eindruck davon bekommen, wie war es denn damals. Was ja immer spannend ist, ich habe hier 2 Bücher von Zürich aus der Belle Epoque 1900, die gucke ich mir unabhängig von der fotografischen Qualität einfach an, weil das Bilder aus dem Alltag von damals sind. Und das macht diese Dinge wertvoll. Also ob sie jetzt lustig sind, ob sie ernsthaft sind, ob sie sagen einen realistischen demografischen Schnitt abbilden von der Innenstadt. Ich glaube, man sollte Bilder dann schon immer so machen, dass man sich denkt, gut, wenn das in Zukunft jemand anschaut, dann sollte das einen realistischen Eindruck von etwas geben. Aber da können die Geister verschieden sein. Andere suchen nur Spaß, andere suchen nur Farben. Wie gesagt, ich will nicht urteilen, aber ich komme halt aus der Ecke.
Ja, ich meine, das hat man ja vorhin. Ne? Klar, wenn du minimalistische Street-Fotografie machst, Schatten-Lichtspiele, dann hat das gar nicht so eine Relevanz, das Dokumentarische. Und dann ist es wahrscheinlich auch in ein paar Jahren natürlich toll zu sehen. Vielleicht, wie hat sich auch ein Ort entwickelt, verändert. Ja, das kann natürlich auch dann was Dokumentarisches sein. Aber das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du wirklich die Menschen einfängst, die Stimmung, die Situation und das dir dann anguckst. Ich meine, das macht ja eigentlich heute das Interessante an Bildern der alten Meister sozusagen aus, ne? Also Joe Meyerowitz oder sonst was, den wir sehen können. Wie sind diese Leute damals gekleidet gewesen? Wie haben sie sich verhalten und so? Das ist ja das Spannende heute.
Das sehe ich auch so. Und davon können wir grundsätzlich nie genug kriegen, ob es lustig oder dokumentarisch. Wir wollen einfach was Spannendes sehen. Ne?
Das Schöne ist, du hast ja einen Verlag jetzt, das heißt also, du hast keine oder zumindest nicht so eine enge Grenze an Auflage der Bücher. Das heißt, das ist gut verfügbar. Man kann es ganz normal über den Handel bekommen. Ist hier der Verlag auf dich zugegangen oder bist du jetzt dann wirklich so diese Tingeltour rumgelaufen, hast gesagt, ich suche jetzt einen Verlag, der mir das macht, und wäre es für dich auch ein Weg gewesen, wenn jetzt wirklich keiner dazu gesagt hätte, sowas in Eigenverlag zu machen?
Ja, also ich hab den Kehrer Verlag an einem der Orte der Wahrheit in der Fotografie kennengelernt, in Adel. Ne, also wer nach Adel geht, sollte sehr ready sein, einfach zu empfangen, was da geschickt wird.
Okay.
Also kennst du Adel? Oder?
Ja, vom Hören her, ich war selber noch nicht da, ja, genau.
Portfolio Review in Adel ist halt eine sehr, soll ich sagen, eine sehr direkte Nummer, und die muss man sich auch bewusst suchen und wollen, und ich war halt da jetzt mehrfach schon mehrere Jahre am Stück und habe da die Alexa vom Alexa Becker vom Kehrer Verlag kennengelernt, und so hat die Geschichte in Lauf genommen. Also das war über diese Portfolio Reviews in Adel. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst publiziert hätte. Also ich habe mir schon zum Ziel gesetzt, halt eine Institution zu finden, die sagt, gut, nee, das ist es uns wert. So, das möchten wir gerne reinnehmen, auch so als Bestätigungsschritt. Und so kann ich inzwischen auch viel ruhiger oder zufriedener mit dem Buch leben, weil ich weiß, da steckt ein Team dahinter. Das wurde so angenommen und da, ja, da passieren gute Dinge. Und das wollte ich auch so, und da hätte ich wahrscheinlich nicht selbst published.
Also im Prinzip ist ja hier diese Wertschätzung stattgefunden, weil jemand auf dich zugegangen ist und gesagt hat, das, was du machst, das gefällt uns, das würden wir gerne als Buch veröffentlichen, und nicht, dass du irgendwo hingehst und jemand sagt, okay, wir gucken uns das an, ja, können wir Geld mitmachen, können wir machen. Ne?
Ja, ja. Also ich denke, es ist ein schwieriges Thema, aber in meiner persönlichen Auffassung ist es, war es mir wichtig, dass ein etablierter Verlag mit einem gewissen Backstock, mit einer gewissen Geschichte sagt, okay, wir sehen das bei uns im Sortiment quasi. Das war für mich psychologisch wichtig, und dann das Backup von einem professionellen Team spielt natürlich auch eine Riesenrolle, wenn du heute ein Buch veröffentlichst, weil ich sage mal so, der Buchmarkt ist jetzt ja nicht unbedingt die Goldgrube der Zukunft. Ne?
Also ich habe selber kein Buch veröffentlicht, von daher kann ich das nicht, aber das, was jetzt viele mir erzählen, du wirst nicht reich damit, ne?
Nee, also die Hypothek ist in noch weitere Ferne gerückt.
Ja, aber klar, es öffnet wahrscheinlich dann wieder weitere Wege, und ich glaube, das ist ja auch so manchmal das Ziel oder der Weg eines Buches, ne? Sich natürlich zu präsentieren, etwas zu haben, was man zeigen kann, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, um vielleicht dadurch weitere Geschichten zu generieren, oder?
Ja, und auch um natürlich am Ende des Tages Bilder zu zeigen. Ne? Also ich freue mich über jeden Menschen, der sich über das Buch freut, und das ist dann so ein ganz ehrlicher Begegnungsmoment. Und was viel mehr kannst du nicht rauskriegen, so zwischenmenschlich aus der Fotografie. Ist eine doch sehr einsame Tätigkeit.
Gerade als Streetfotograf, genau. Ja, aber ich meine, das ist das, was wir auch immer, ne? Das ist natürlich das Schönste, und auch klar ein Ziel, Bilder zu zeigen, mit anderen drüber zu diskutieren, zu sprechen, ein Feedback zu bekommen, in welchen Richtungen auch immer. Aber eben, ne, ich meine, wir sind Streetfotograf, weil wir an Menschen interessiert sind, und dann ist das natürlich auch klar die logische Konsequenz. Also es nützt nichts, sich das im Kämmerchen damit zu verstecken. Ne? Also wie, ja, das Paradox ist Vivian Maier dazu, oder?
Stimmt.
Wie konnte ein Mensch so viele grandiose, tolle Bilder machen und die Zeit seines Lebens niemandem zeigen?
Ich kann es bis zu einem gewissen Grade nachvollziehen. Also
Was ist deine Erklärung?
Naja, die ersten 3 Jahre habe ich ja fotografiert, ohne jemandem überhaupt Bilder zu zeigen. Mhm. Das hat, glaube ich, man kann das schon ein ganzes Leben lang machen. Einfach so in diesem Loop drin sein von, ich mache das jetzt mal und mal gucken, was dabei rauskommt. Und wenn dir nie jemand begegnet, der dir eine Hand bietet oder, wie soll ich sagen, eine Art Feedback gibt, das dich da aus diesem Loop rausholt, dann kann man das schon ein Leben lang machen. Ich kann das total sehen, wie das funktioniert hat. Da wurde einfach die persönliche Mauer wurde nie durchbrochen. Sie hat es, glaube ich, auch nie gesucht.
Das glaube ich eher, ja auch.
30, 40 Jahre lang, ne? Mhm. Er macht ja Spaß.
ich weiß nicht, hat sie vielleicht, ich meine, das ist jetzt alles Spekulation, wir wissen es alle nicht, aber hat sie vielleicht auch so ein bisschen in ihrer Art gedacht, sie macht was, was in Anführungsstrichen verboten ist, was sie vielleicht auch niemandem zeigen darf. Sie macht das nur für sich irgendwie, um, so wie sie die Zeitungsberichte gesammelt hat oder Radioberichte über Verbrechen, über krankhafte Geschichten oder sonst was. Ja, ich weiß es nicht.
Also da war sicher noch mehr im Spiel als nur die Leidenschaft für die Street-Fotografie. Ja. Das können wir so diplomatisch sagen.
Ja, okay. Ja, ja, kurzer Exkurs, aber das war jetzt gerade, wie sind wir drauf gekommen? Im Prinzip das Zeigen, ja. Also das ist ja eigentlich in der Natur des Fotografen oder sagen wir mal insbesondere des Street-Fotografen natürlich auch liegt, Fotos zu zeigen, aber ich glaube, das trifft auf alle Fotografen zu, um natürlich dann dort ein Feedback, eine Reaktion oder sonst was zu bekommen. Und das ist so tatsächlich ein Parabe-Ausnahme-Beispiel.
Ich denke mal, heute ist auch so, viele wollen direkt Feedback haben. Also man lädt direkt hoch auf Facebook, man lädt direkt hoch auf Instagram, man erwartet sich ein positives Feedback. Es gibt auch Dinge, an denen man Freude haben kann, wenn man sie über Jahre einfach macht. Man weiß, okay, ich vorhin gesagt habe, ich reichere hier an Gewicht, an was auch immer das Ding halt irgendwie wichtiger oder schwerer macht. Und das kann auch ein sehr befriedigender Vorgang sein, weil ich kann jetzt nicht von mir selber sprechen, aber ich habe jetzt hier 4, 5, 6 Bücher, aus die ich mich aus dem Stand erinnere, von Streetfotografen, wo ich weiß, das ist gute, zusammengestellte Arbeit. Ich habe keine Ahnung mehr, welches Bild auf welchem Hub auf Instagram letztes Jahr Bild des Tages war. Ne? Das sind auch zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Und ich spiegel das nur, dass ich sage, ich bringe den Leuten, die das gemacht haben, enorme Wertschätzung gegenüber. Und dementsprechend ist es halt auch ein Ziel für mich, etwas zu machen, was vielleicht nochmal in 10 Jahren noch existiert. The Picture of the Day wird in 10 Jahren sicher nicht mehr existieren.
Ja. Das ist das, wie ich dich auch wahrnehme, beziehungsweise eben nicht groß wahrnehme. Also, dass du eben nicht derjenige bist, der auf Social Media viel Lärm macht, unterwegs ist und so, sondern ich habe dich immer eher wirklich so wahrgenommen, dass du da deine Sache so machst und durch deine Arbeiten, Ausstellungen oder eben jetzt das Buch oder sowas nach außen trittst. Ja. Du bist ja auch ein Podcast Erfahrene, nicht nur als Gast, auch als Gastgeber. Da kommen wir gleich jetzt auch nochmal dann drauf mit Sicherheit. Ja. Aber so habe ich dich wahrgenommen. Und wenn ich auch dein Instagram-Feed sehe, aber du hast es ja auch schon erklärt, ich glaube, du hast 65 Bilder oder sowas dort drin. Und du hast ja schon gerade erklärt, das heißt, ein neues Bild rein, altes Bild raus.
Ja, jetzt nicht auf Instagram, aber ja, ich bin bei dir mit Instagram. Also ich habe vor kurzem in einem Interview habe ich gesagt, was ist denn frustrierend über die Fotografie? Und ich habe gesagt, eigentlich in der Fotografie nichts, weil das ist alles okay, das gehört alles so dazu, wie es passiert. Was für mich frustrierend ist, ist nachher der Vermarktungsprozess. Erstens bin ich kein schamloser Selbstverkäufer. Ich bin auch kein Alleinunterhalter, der jeden Tag mit dem Casio-Keyboard in die Tasten haut und sagt, schau mich an. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, ich muss was Substanzielles zeigen, wenn ich was zeige. Ist natürlich überhaupt nicht kompatibel mit diesem Algorithmus. Aber ich bin nicht da, um einen Werbealgorithmus zu befeuern. Ich mache was anderes. Und das ist für mich der größte Challenge. Also dieses Rausgehen und dann nicht gesehen werden, ja, damit findet man sich irgendwann ab, aber das ist psychologisch das Anstrengendste im Ganzen. Ne?
Ja, das ist auch die Frage, ne? Wie sind manche überhaupt dazu gekommen? Weil sie sagen, ich möchte gerne auf Instagram einfach nur so einen Kanal befüttern und mache einfach Bilder oder mache ich Bilder, die ich dann auch zeigen möchte. Das ist, frage ich mich so manchmal, wenn ich manche Kanäle sehe, aber schwierig.
Schwierige Balance, ne?
Ja, genau. Ich hatte es gerade schon angekündigt, dass du ja selber auch mal Gastgeber in einem Podcast warst, glaube ich. Ne? Aktuell bist du es nicht mehr und zwar vom Fuji Love Podcast. Vielleicht hier ganz kurz, es gibt das Fuji Love Magazin, was als Online-Variante jeden Monat, glaube ich, rauskommt, oder? Welchen Rhythmus haben die? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon 2, 3, 4 Jahre nicht mehr so tief drin. Ich glaube, monatlich, wenn ich.
Monatlich, ja. Wir können es auf jeden Fall auch nochmal mitverlinken. Aber genau, und ich glaube, so in der Zeit 2019 gab es einige Interviews oder Episoden, wo du auch als Moderator, als Gastgeber mit dabei warst. Wie ist denn das dazu gekommen? Das finde ich super spannend.
Also, der Thomas, der Fuji Love macht, ist ein Schweizer Fotograf aus Luzern. Und wir haben uns auch hier kennengelernt und grundsätzlich gut verstanden. Und Ja, ich sage jetzt mal, wenn man mit einer bestimmten Stimme durch die Welt geht, dann fragen einen Leute öfters, ob man mal so Podcasts machen möchte oder nicht. Ne? Mhm. Und das kam halt dann dazu. Ich habe das sehr, sehr genossen und habe dann auch irgendwann wieder aufgehört, weil dann war es auch wieder okay.
Ja. Ne? Okay. Ja. Aber wahrscheinlich hat das auch ein bisschen den Hintergrund, dass du natürlich auch mit der Marke Fuji fotografierst.
Das tue ich, ja.
Und ich weiß, dass du auch sagst, und da bin ich vollkommen bei dir, die Technik ist das nicht das Wichtige dabei, aber nichtsdestotrotz, du bist natürlich trotzdem Markenbotschafter, also X-Fotograf. Ne? Mhm. Und ja.
Das ist korrekt. Das aber auch mit einer sehr, sehr großen Überzeugung, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin halt wirklich begeistert von den Dingen. Ne? Also ich muss jetzt gar kein spezifisches Modell verkaufen oder dir sagen, das ist das Beste in der und der Beziehung. Ich bin halt wirklich überzogen von den Fujifilm-Kameras. Du kannst mir die Hand drücken und ich bin happy. In der Art und Weise, wie ich fotografiere, wie ich diese technisch benutze, die Outputs, die da rauskommen, die sind einfach vor allem auf der JPEG-Ebene, die Filmsimulationen etc. sind wunderbar. Ich mache Schwarz-Weiß-Files aus farbigen Filmsimulations-JPEGs von Fujifilm und finde das wirklich toll. Und ich habe jetzt auch wirklich den ganzen Range die letzten 10 Jahre durchfotografiert. Inzwischen bin ich mit Mittelformat auf der Straße unterwegs. Ich
finde das wäre jetzt eine Frage. GFX ist natürlich gerade aktuell ein Thema, gerade mit der etwas kleineren Variante, ja, die 100.
Frage mich nicht nach Typenbezeichnungen. Ja. Aber die neue kleine, ne, die ist wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, die in der Hand zu halten. Mhm, ich fotografiere nur mit Dingen, von denen ich überzeugt bin, und diese Geräte standen mir nie im Weg. Das ist die beste Funktion, die sie haben. Abgesehen vom Output bei Fuji, der eher künstlerisch ist, finde ich vom visuellen her, stehen die mir nie im Weg. Also ich schätze die Kamera unglaublich dafür, dass sie mir nie im Weg steht im Prozess des Fotografierens. Zwischen Sehen und Fotografieren sollte mich das Gerät nicht aufhalten. Und das machen die wunderbar.
Mich hast du natürlich sofort damit, weil ich bin auch seit der X-T1, seit also irgendwie 2014 oder wann kamen sie raus, mit Ausnahme der X-T4 mit allen X-Kameras am Start gewesen, ob es auch die 100er-Serien sind. Das GFX-System ist jetzt nicht unbedingt meine Preisliga, aber ich meine, da ist auch nochmal der Unterschied. Du machst das Ganze dann natürlich auch noch professioneller und auch beruflich. Von daher ist das, glaube ich, auch vollkommen akzeptabel.
Die T4 hast du nie gehabt wegen dem Bildschirm, ne?
Genau, dieser Klappbildschirm. Ja, das war, also da haben sie sich wirklich mal verritten. Ja, aber das war für mich ein No-Go. Dieser Bildschirm da zur Seite wegklappen, das ging nicht, ja.
Gar nicht,
ne?
War auch nicht meins.
Ja, genau. Also ich glaube, da ging's vielen so, ne? Aber dann natürlich mit der X-T5, ich glaube, das haben sie dann auch das Feedback und die Rückmeldung vom Markt erhalten, dass das nicht unbedingt der Clou war.
Ja, schwierig.
Was mich trotzdem noch interessieren würde, bist du dann auch ausschließlich mit Fuji-Objektiven unterwegs oder nutzt du hier auch andere Anbieter?
Nee. Also ich finde die Fuji-Objektive halt auch so gut, dass ich nie ein Bedürfnis habe, was anderes zu nutzen. Also ich muss auch sagen, ich mache jetzt keine Materialschlachten. Ich gehe meistens mit einer Kamera, zwei Linsen, wenn es hochkommt, zwei Kameras, drei, vier Linsen, je nach Projektart. Gar nicht was anderes. Und wenn wir in die Geschichte schauen von Fujifilm, für wen die Objektive produziert haben, sehe ich da auch kein Bedürfnis, woanders hinzugehen.
Das stimmt, ne? Das stimmt, ja. Ich meine, mit der GFX hast du jetzt natürlich nochmal andere Zahlenbrennweiten draufstehen als jetzt bei dem X-System. Aber welche Brennweiten, wenn man es mal immer auf dieses Kleinformat runterrechnet, bist du unterwegs?
Die letzten Jahre viel mit dem, wenn ich mich richtig erinnere, 80er 1.7, da sind wir bei 63 mm Vollformat, ungefähr 0,75, glaube ich. Und im Moment mit dem 55er auch 1,7 ist es, glaube ich. Oder 1. Ja. Mit diesen zweien die letzten vier.
Das ist dann Jahre. So 50 mm klein,
das ist Format so um die oder sowas. 42, 43
ja. Ja. Also aus klassischer Streetfotografen-Sicht doch schon eher etwas weniger weitwinklig, ne? Also nicht so diese klassischen 28, 35 oder sowas, sondern schon eher so in Richtung die 50 und mit dem anderen sogar drüber.
Richtig.
Ja.
Also es gibt natürlich Einsatzsituationen, wo ein 23er super ist, aber normalerweise mit einem 23er bist du einfach 40 Zentimeter an jemandem dran. Und es gibt wenig Lebenssituationen, wo man so nahe kommt und dann noch eine authentische Reaktion bekommt. Also schwierig.
Wenn du jetzt für Fuji auch was machst, das interessiert mich, bist du dann auch, also kriegst du auch klassisch sozusagen die GFX als Testmodell zugeschickt und darfst dann darüber schon mal irgendwo berichten oder wirst in irgendeinem Video irgendwo mit erwähnt oder wie ist da die Zusammenarbeit?
Ja, also die Zusammenarbeit ist sehr, sehr produktiv. Jetzt gerade in Bezug auf die Schweiz international, also mit Produktepräsentationen, ist nochmal ein anderer Prozess, der da attached ist. Aber wir haben schon gute Gelegenheiten zusammenzuarbeiten. Ich darf öfters mal ein Gerät schon in die Hand nehmen, bevor, sag ich mal, Fuji Rumors Bilder davon kriegt. Auch weit im Vorfeld manchmal, das ist ein Vertrauensverhältnis, das man sich halt aufbaut über die Jahre hinweg. Und ja, wir behandeln uns gegenseitig gut. Viel mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
Nee, okay, das ist ja auch das Wichtigste. Und wie du sagst, du bist überzeugt und ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Also wenn du sagst, ich kann hier wirklich auch ein Produkt, eine Kamera in dem Fall mit gutem Gewissen sagen, dass ich meine Arbeit damit funktioniert und ich damit super zufrieden bin. Und ich glaube, das ist dann das, was auch bei denen ankommt und nicht weil es gerade Geld dafür gibt, irgendwas macht. Ja, das ist.
Nee, und das ist noch eine gegenseitige Wertschätzung. Also ich benutze die Geräte, weil sie gut funktionieren. Wenn sie das nicht tun würden, hätte ich auch wenig Hemmungen zu sagen, liebe Fuji, das Gerät kann ich nicht benutzen, da funktioniert meine Hauptaufgabe damit nicht.
Ja,
Zum Glück kommen wir nicht in die Situation, wie du vorhin gesagt hast, eine T4 habe ich mal für mich persönlich aussortiert, weil das
genau.
Spiel nicht
Ja,
gerne.
genau. Aber ich meine, das ist ja dann auch das Gute zu sagen, okay, die muss ich jetzt nicht irgendwie mal in die Kamera halten, um sie zu zeigen, weil ich einfach nicht von diesem Produkt überzeugt bin. Ne?
Richtig. Und dann gibt es auch noch andere Fotografen, die vielleicht gewisse Geräte besser benutzen können, als jetzt zum Beispiel ich in meinem Genre. Und so balanciert sich das relativ schön
Genau,
aus.
genau. Ich meine, ja, eben, das kommt ja auch immer auf die Anwendung drauf an, die du dann hast. Und dann ist es ja auch nochmal ein Unterschied, was du dann innerhalb dieses Anbieters dann für Modelle nutzt.
Aber es ist mir schon bewusst, dass jetzt zum Beispiel eine Mittelformatkamera auf der Straße jetzt nicht das alltägliche Bild ist, was man trifft, ne?
Definitiv, das ist so, ne? Ich meine, das ist, sagen wir, bisher wahrscheinlich auch ein Größenthema, ein Geldthema. Ja, ich meine, okay, wenn man sich anguckt, wir sind jetzt da auch von den Leica-Preisen nicht so weit weg und Leica ist in der Street-Fotografie auch mittlerweile so stark, ob es nun analog oder eben auch digital ist, manifestiert, dass sagen wir, das Geldargument wahrscheinlich gar nicht mehr groß zählt, ne?
Ja, kommt davon aus. Jetzt gerade wieder Bezug nehmen auf meinen Lifestyle, zählt das Geldargument natürlich sehr. Da ist man schon froh über gewisse Beziehungen, die man hat,
Ja.
weil ganz realistisch gesagt, würde es sonst vielleicht auch einfach gar nicht gehen.
Ja, eben, ne, das ist dann nochmal absolut ein Auswahlkriterium, ne, für denjenigen, der sich dann natürlich auch was sucht, ist es klar auch eine Frage des Preises am Ende des Tages, ne? Ja.
Ja, Kontext ist immer wichtig, ne? Das ist gut. Vielleicht kurzer Einschub, das neue Gerät, das es hier gibt, ne? Ich meine, also erstens vor 10 Jahren in der Größe gab es das nicht. Und dann haben wir vor 10 Jahren eine Hasselblad oder eine Phase One gekauft und dann waren wir mit 30, 40, 50.000 Euro drin, ne? Und jetzt sind wir doch schon sehr, sehr pragmatisch unterwegs.
Das ist nochmal ein Riesenunterschied, ne? Und ja klar, ich meine, das war aber auch früher eher natürlich für Profifotografen, ne? Studiofotografie. Ich meine, du bist nicht mit so einer Hasselblad rausgegangen und hast dort Streetfotografie gemacht, ne? Also wenn dann maximal ein Werbeshooting irgendwie in wahrscheinlich gesperrten Straßen in New York.
Ungefähr so, ja.
Ja. Genau. Du bist, glaube ich, selber gar nicht in einem Fotoverein, Kollektiv oder sowas groß organisiert, oder?
Nee, also ich bin Mitglied beim Verband Schweizer Presse- und Videofotografen, dann beim Schweizer Berufsverband für Fotografen und ansonsten eigentlich nicht groß. Ich bin noch beim Collective dabei, das Balkan Collective, aber Fotoverein, Club, so im klassischen Sinne nicht, nein.
Ich glaube, in der Schweiz selber, Ich hatte auch schon den einen oder anderen Gast ja aus der Schweiz. Gibt es aber auch gar nicht so viel an Kollektiven, ne? Im Bereich der Streetfotografie.
Es gibt einige. Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, ist man jetzt im Dunstkreis eines Kollektivs, wenn sich das gründet, wo kommt das her, wie ist die Sozialdynamik etc. Und ja, wo ich angefangen habe mit Streetfotografie, waren die Collectives auf dem Höhepunkt. So vor 10, 12 Jahren, da gab es ja richtige Institutionen, die dann auch meinungsbildend waren etc. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen abgeschwächt. Trotzdem finde ich es immer schön, wenn sich Leute zusammenfinden und zusammen was machen. So. Und auch für die Sache an und für sich finde ich immer eine tolle Geschichte.
Wie bist du insgesamt dort vernetzt? Also wenn du sagst, ich reise jetzt für 2, 3, 6 Monate nach New York oder nach Istanbul oder nach Palermo oder sonst wohin. Nimmst du da Kontakt mit Leuten vor Ort auf, die du über die Laufe der Zeit kennengelernt hast, wo du dich dann triffst und austauschst?
Ja, absolut. Also ich habe... Es gibt 2, 3 Leute in Istanbul, mit denen gehe ich regelmäßig fotografieren. Es gibt 2, 3 Leute in New York, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Das ist schon so, ja. Man bildet so kleine Seilschaften und Freundschaften. Das ist auch eine wunderbare Geschichte. Ne?
Das entwickelt sich. Ne? Also nicht dieses Thema, also du bist dann wirklich komplett jeden Tag allein unterwegs, sondern schon, man hat die Kontakte, man lernt Leute kennen über Social Media und vernetzt sich da. Und das ist natürlich über die Zeit von 10 Jahren wahrscheinlich dann schon ganz gut was angewachsen.
Ja, man geht Kaffee trinken und man unterhält sich, man kriegt ein paar Tipps, man tauscht sich aus und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll. Also am Ende des Tages ist ja die Streetfotografie immer noch eine relativ kleine Geschichte im Kern. Und da sind es schon auch immer wieder die gleichen Leute, die man dann trifft an den verschiedenen Orten. Ne?
Ist das so, wenn du auch, sagen wir mal, in eine Stadt fährst und einfach mal losziehst, dass du dann auch wirklich an solchen Hotspots auf andere triffst, weil es einfach so ein Kern an Fotografen ist, die sagen, ja, das ist ein guter Spot, hier gehen wir regelmäßig fotografieren.
Ja, also wenn man jetzt New York am Times Square so richtig in Tageszeit rumläuft, glaube ich, dann sieht man schon die Hälfte der Leute, die man von Instagram kennt, so von weitem. Es ist auch immer spannend, man sieht auch, wie die Leute dann shooten so, oder wie diese Bilder entstehen, auf welche Art und Weise. Aber man trifft die schon immer wieder. Und manchmal sieht man auch irgendjemanden in der Ecke stehen, mit einer Kamera vor der Mitte des Körpers am Rumschauen und unterwegs denkst du, okay, ja, noch so einer. Oder noch so einer.
Genau. Ist das für dich ein Thema, auch mal zusammen loszuziehen, dass du sagst, wir gehen mal zu zweit fotografieren? Oder ist das dann für dich so viel Ablenkung, dass du gar nicht gut fotografieren kannst und sagst, okay, dann wird eher ein bisschen Smalltalk gehalten?
Nee, wir machen das regelmäßig, aber dann man bricht die Gruppe. Also man sagt, wir sind hier, wir treffen uns in 2 Stunden wieder hier, good luck. Also okay. Dann geht man alleine los, weil in der Gruppe funktioniert das ganz, ganz schlecht.
Also mit mehreren sowieso, ich meine, wahrscheinlich dann absolut maximal zu zweit, wenn man sich gut kennt und schon so ein bisschen aufeinander eingespielt ist. Dann.
Ja, man muss ja auch die Fairness berücksichtigen. Also es geht auch immer darum, also finden ist ja wichtiger als fotografieren. Mhm. Und wenn du jetzt zu zweit läufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir immer das Gleiche finden.
Genau, wenn man sich noch gegenseitig im Weg steht. Ne?
Und das sollte so nicht sein. Also ich glaube, das ist das Grundvertrauen in den Zufall und in das, wenn man es so nennen wird, Anführungsschlusszeichen Schicksal. Also auch wenn ich jetzt hier links laufe und du rechts, werden wir beide finden, was wir finden werden. Und das ist okay so. Ne?
Wenn du sagst Zufall und Schicksal, bist du, es gibt ja auch so die Meinung, dass man sagt, okay, ich kann das natürlich auch so ein bisschen beeinflussen, weil ich ein bisschen vorherschauend bin und weiß, wenn ich jetzt hier an der Ecke stehe, hier kann das und das passieren und da warte ich jetzt drauf?
Ja, jein, also ich sag so, also beobachten, antizipieren, positionieren, dokumentieren ist so der Ablauf, ne? Und gerade im Beobachten und im Antizipieren kann es diesen Reflex geben. Die Frage ist, bis zu welchem Grad lebt man ihn aus? Und meistens ist das bei mir so eine 2 Minuten, 30 Sekunden Geschichte, wo ich eine Intuition oder einem Reflex folge. Und dann lasse ich aber auch wieder los. Also ich muss jetzt nicht etwas im Hinterherlaufen oder etwas jagen. So dieses Grundverständnis von, wenn es so sein soll, wird schon so sein, das ist so relativ tief drin. Also darum auch nie an was festhalten, nie auf was fixieren.
Würdest du dann auch nicht sozusagen nochmal 3 Tage hintereinander immer an die gleiche Stelle gehen, um vielleicht genau an der Stelle das beste Foto zu bekommen?
Ja, das muss man differenzieren. Ich glaube, dann hat es weniger mit dem einzelnen Bild zu tun, sondern mit dem Potenzial von diesem Ort. Und einen Ort quasi auf die Liste zu nehmen und zu sagen, okay, da ist interessant, da gehe ich regelmäßig wieder hin, ist noch was anderes als einem bestimmten Bild nachjagen. Und ja, das macht man schon öfter, dass man sich denkt, ah, Moment mal kurz, nachmittags um 13:30 an dieser Kreuzung sieht gut aus, ich komme hier morgen noch mal gucken. Also,
Ja, verstehe, okay, gut. Ich habe dich noch nie bei einem Meet and Street gesehen, aber es dürfte dir ja definitiv ein Begriff sein, oder?
Habe ich ja auch schon gehört, ja.
Ja. wäre das was für dich oder sagst du, das ist mir einfach zu viel, zu groß?
Nö, also ich gehe auch gerne an solche Events und Dinge und unterhalte mich mit Menschen, also vom Austausch. Der Austausch ist ja immer fruchtbar, das ist eine gute Geschichte so. Ich fotografiere dann halt nicht.
Ja, gut,
also das ist... Ich kann das nicht, okay. Ich kann nicht in Präsenz von vielen Leuten, kann ich mich nicht konzentrieren auf sowas.
Ja, ich glaube, da geht's den meisten so. Das ist auch, wie eben schon die benannten Gründe auch, ne? Das ist natürlich, du hast, alle stürzen sich im schlimmsten Fall auf ein Motiv und das bringt dann auch nicht viel. Ja,
ist auch unschön für das Subjekt, wenn da plötzlich 10 Leute stehen und alle in der Kamera auf dich zielen. Das muss sehr verwirrend sein.
Mit Unpost ist dann auch nicht mehr viel, ne?
Nee.
Da kriegst du dann die klassischen Bilder mit einem Mittelfinger eher wahrscheinlich drauf.
Ungefähr so, ja. Aber grundsätzlich das Treffen von Menschen an Events immer spannend. Auch immer spannend, andere Perspektiven zu sehen oder spannende andere Fotografen und Fotografinnen zu treffen. Also ja, coole Geschichte.
Ja, dieses Jahr findet es ja in Dresden statt. Vielleicht sehen wir uns ja dort.
Who knows?
Du hast schon ganz viele tolle Tipps, was ich zum Ende der Folge einmal ganz gerne mit aufnehme. Und wir sind jetzt schon wieder weit über eine Stunde, Tipps zu geben. Und du hast jetzt auch schon so viele tolle Ratschläge, wahrscheinlich auch durch deine Workshop-Erfahrung und sowas. Aber wenn du jetzt nochmal für einen Anfänger, der in die Street-Fotografie rein möchte oder jemand, der sagt, ich fotografiere schon lange, mache aber nur Landschaften, möchte jetzt auch gerne das mal ausprobieren. Was wäre so für dich nochmal ein guter Tipp, um grundsätzlich mitzugeben?
Also von der Einstellung her muss man halt grundsätzlich den Challenge annehmen, dass man sich vielleicht mal auf eine Kamera konzentriert und eine Linse, vielleicht zwei. Primär Fixobjektive, weil man dadurch lernt, sich zu bewegen, sich einzuschätzen, Distanzen zu kennen. Man wird viel effizienter in der Fotografie, mindestens in dem Genre, über das wir jetzt reden. Das Zweite wäre halt dann relativ viel Zeit investieren. Scheitern akzeptieren als Teil des Prozesses, das klingt immer so stereotyp, aber es ist effektiv eine Grundlage, wenn du da reingehst und denkst, jetzt läuft's, jetzt komme ich jeden Tag mit 10 Bildern nach Hause, dann bist du nach einem halben Jahr sowas von durch mit deiner Erwartungshaltung dir selber gegenüber. Also entspannt bleiben, mittelfristig, längerfristige Ziele setzen und ich glaube, was wichtig ist, ist, was der Elliot Erwig gesagt hat, Fotografie ist der Kunst der Beobachtung und es geht gar nicht darum, was du siehst, sondern wie du es siehst. Also sich dann erlauben, einen persönlichen Blickwinkel auf was zu geben oder zu nehmen, der mich dann auch überraschen kann. Also zeig mir die Welt so, wie ich sie nicht sehe und dann möchte ich deine Bilder sehen.
Das finde ich ein sehr schönes Statement, das mitzugeben. Und da würde mich jetzt aber nochmal interessieren, es gibt auch von Joel Meyerowitz ein Zitat, was damit mehr oder weniger endet. Streng genommen nahmen wir immer nur Selbstporträts auf.
Stimmt.
Wie würdest du das interpretieren? Also auf dich selbst auch bezogen? Also ne, man sagt ja auch, man gibt von sich selbst was preis, aber würdest du das auch so?
Ja, 100%. Also wirklich. Also wenn wir jetzt Elliot Erwitt nochmal nehmen und sagen, du erlaubst sie halt zu fotografieren aus einem persönlichen Blickwinkel, dann können die Bilder nur etwas von dir zeigen. Weil sie stehen dafür, wie du Dinge anschaust oder Dinge siehst, nach was du siehst und was dich fasziniert. Und je mehr davon drin ist, desto spannender ist das. Bezug nehmend auf meine Person kann man jetzt halt vor allem in meiner Street-Fotografie vielleicht sehen, dass ich jetzt... Ja, ich bin jetzt nicht der Romantiker in der Beziehung. Ne? Also ich schaue schon gerne Dinge an, wo die Gesellschaft vielleicht ein bisschen was offenbart, wie sie miteinander umgeht oder wie wir gewisse Dinge wegdenken oder wegrationalisieren können. Hat vielleicht mit meiner Lebensgeschichte zu tun, aber ist ganz klar, natürlich, es ist absolut persönlich geprägt.
Ja, das... ist für einen selber, für diesen Prozess, glaube ich, auch nochmal ganz gut, ne, zu wissen, dass das auch, wenn man es gerade am Anfang natürlich sehr, sehr unterbewusst macht, ne, weil man macht das ja nicht bewusst, dass man sagt, jawohl, weil ich so und so bin, fotografiere ich das und das. Aber man kann sozusagen durch seine Bilder in diesen Blick reinkommen und versteht man vielleicht oder kann auch dann an die weiteren Bilder nochmal ganz anders rangehen.
Das ist schon so. Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung mit Street Photography Workshops, am Schluss ist es immer eine Konfrontation mit dir selber. Es gibt ganz viele Fotografiearten, in denen kann ich mich, das soll jetzt nicht zur Wertung sein, sondern zur Erklärung des Prozesses, da kann ich mich hinstellen, da stelle ich ein Stativ hin, da habe ich eine halbe Stunde Zeit. Ich kann alles einstellen, ich kann mich absichern, ich kann sicherstellen, jetzt wenn die Sonne hinter dem Berg hervorkommt, das Bild wird super. Ne? Und hier in der Streetfotografie bewegen wir uns jetzt in einem Bereich, wo alles nur von dir abhängt. Ich kann dir alles erzählen, ich kann dir jeden Trick mit auf den Weg geben, es passiert nur in deinem Kopf. Du bist komplett auf dich selber zurückgeworfen. Und darum ist es öfters mal eher Selbstentwicklung und Self-Challenging als eigentlich eine fotografische Aufgabe, weil wenn du da mal mit Ruhe und einer gesetzten Attitüde rausgehst und dir das rauspickst, was du spannend findest, dann läuft das von alleine. Aber da hinzukommen ist relativ schwierig.
Ein wunderbares Schlusswort. Das geben wir jetzt allen nochmal so gerne mit. Lieber Jens, es hat mir ganz viel Freude gemacht und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich, wenn ich dein Buch in den Händen halte und da auch nochmal dann tatsächlich durchblicken kann. Setz auch nochmal den Link in die Shownotes. Wer also Interesse hat, geht gerne drauf, schaut euch das an und hoffe, dass wir uns dann bald auch irgendwo mal persönlich treffen.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. Vielen Dank, durfte ich hier sein. Wenn du möchtest, können wir gerne an deine Zuhörer noch ein Buch verschenken oder verlosen.
Großartig, sehr gerne. Da müssen wir nur noch überlegen, wie wir das machen, aber.
Wir finden es raus, aber von meiner Seite aus, also das mache ich sehr gerne.
Ja, das werde ich dann als auf Ton nochmal einspielen oder im Intro nochmal genau mit erläutern, wie wir das machen. Vielen Dank, das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass wir hier sowas von dir zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank dafür.
Danke dir, danke für das gute Gespräch und beste Grüße an die Street Photography Community da draußen.
So geben wir das weiter. Alles gut. Bis dann, Jens. Tschüss. Dies war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast, diesmal mit dem Schweizer Streetfotografen Jens Krauer. Du willst ein Exemplar von In Plain Sight, dem neuen Bildband von Jens Krauer, gewinnen? Dann mach mit bei meiner kleinen Verlosung. Und so funktioniert es. Hör dir die aktuelle Folge mit Jens Krauer an. Hinterlasse auf Apple Podcast eine Bewertung und einen kurzen Kommentar. Gerne mit einem Gedanken zur Folge und warum dich Streetfotografie begeistert. Schreib in den Kommentar das Stichwort In Plain Sight. Teilnahmeschluss ist der 29. Juni 2025. Der oder die Gewinnerin wird ausgelost und über den Podcast bzw. meine Kanäle bekannt gegeben. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@anpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.